Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabi Cloneros und heute ist Tobi Kröger an meiner Seite.
Moin.
Schön, dass du da bist und wenn du am Start bist, wissen alle, es gibt neue Marktwerte. Wir starten in die Marktwertwochen mit der Premier League. Da gibt es 539 Änderungen, aber keine Sorge, wir werden jetzt nicht jede Auf- und Abwertung mit euch jetzt hier im Podcast besprechen, sondern uns auf die interessantesten Auf- und Abwertungen reduzieren. Das sind heute 13 Spiele, über die wir sprechen wollen. Generell, bevor wir starten, ihr könnt natürlich gerne eure Meinung zu den neuen Marktwerten gerne in die Kommentare schreiben. Da werden wir natürlich dann auch wieder drauf antworten und reagieren. Und einen Link zu allen neuen Marktwerten findet ihr in den Shownotes. Dann würde ich sagen, wir starten direkt und gehen rein mit Alexander Isak. Der größte Gewinner des Updates, um 20 Millionen Euro jetzt nach oben auf 120 Millionen. Man muss ja immer noch sagen, Newcastle-Stürmer, ehemalig Borussia Dortmund.
Ich glaube, den hätte man ganz gerne jetzt beim BVB, auch wenn man natürlich mit Girassi auch zufrieden sein kann. Er hat es schon gesagt, größter Gewinner des Updates. Isak hat insgesamt in den letzten Monaten auch nochmal große Schritte gemacht, auch gerade was sein Standing innerhalb der Liga angeht. Er ist auch der Stürmer, glaube ich, den alle Vereine haben wollen, auch in der Premier League, aber der schon quasi selbst für Vereine wie Arsenal wahrscheinlich schon außerhalb der Reichweite ist, da Newcastle jetzt auch noch die Champions League erreicht hat, noch weniger auf Geld angewiesen ist, finanziell halt nochmal besser dasteht. Und ja, 23 Tore in der Premier League, eins mehr als Erling Haaland diese Saison. Und der hat sich halt nochmal bewiesen, nochmal den nächsten Schritt gemacht, hat auch Newcastle nochmal zum EFL Cup geschossen. Sprich, jetzt auch mal dafür gesorgt, dass Newcastle einen Titel geholt hat. Also wirklich sehr, sehr starke Saison. Einer der besten Stürmer, wenn nicht vielleicht auch der kompletteste Stürmer der Welt aktuell.
Gehe ich mit. Also ich hätte jetzt vor der Saison oder bevor er jetzt zu Newcastle gegangen ist, er hatte ja gute Jahre bei Willem Twey, bei Real Sociedad, da hat man ja schon gemerkt, das ist ein richtig guter Stürmer. Aber er hat ja jetzt in den letzten Jahren nochmal einen unfassbaren Schritt nach vorne gemacht. Und wie du gesagt hast, ich glaube, es ist zumindest auf der Stürmerposition die heißeste Aktie jetzt im Sommertransferfenster. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Newcastle ihn halten kann oder man sagt, oder der Spieler selber sagt, ich möchte jetzt zu einem Top-Verein gehen. Weil, wie du gesagt hast, Newcastle hat quasi die Zügel in der Hand. Die können halt entscheiden und sitzen am längeren Hebel. Wenn jetzt aber Isak halt ja charakterlich sagt, ich möchte mich wegstreiken, gab ja schon einige, die das gemacht haben. Ich glaube, er bleibt nochmal jetzt mit der Champions-League-Qualifikation, aber auf lange Sicht ist das eigentlich jemand, der halt bei den absoluten Top-Clubs der Welt spielen muss. Aber, wie du schon gesagt hast, das wird dann halt teuer.
Sehr, sehr teuer. Also man sieht ja auch schon bei Arsenal, die unbedingt einen Stürmer haben wollen, dass die sich eher im Bereich Šeško, Gyökeres sowieso um 75, 70 Millionen sprechen, sich da quasi umschauen, weil man scheinbar schon gemerkt hat, Isak wird zu teuer, was man ja jetzt auch im Marktwert sieht.
Einer, der schon für eine teure Ablöse gewechselt ist, ist Declan Rice. Da geht es jetzt hoch um 10 Millionen auf ebenfalls 120 Millionen Euro. Ich glaube, jeder träumt noch von seinen Freistößen gegen Real Madrid. Das war für viele eine Genugtuung. Ist in beiden Spielen zum Mann des Spiels gewählt worden. Hat natürlich seinen Status verändert und dementsprechend geht es nochmal auch für ihn auf seinen neuen Karrierehöchstwert.
Stimmt. Bei Rice muss man sagen, er hatte auch Phasen gehabt Anfang der Saison, beziehungsweise dann noch im letzten Jahr, wo es nicht ganz so gut lief für ihn. Jetzt aber wieder sehr stark zurückgekommen, gerade auch in den letzten Wochen, wo Arsenal an sich jetzt auch wenn man die Champions League ausklammert, nicht mehr die Top-Leistung gezeigt, dass er definitiv nochmal rausgestochen und auch allgemein sein Profil als Engländer, dynamischer Sechser, Achter, hat ja durchaus einige Möglichkeiten, wie man ihn einsetzen kann. Er bringt halt auch ein gewisses Komplettpaket mit. Deshalb wäre auch nochmal, da wir ja insgesamt auch die ganzen 100er-Werte quasi nochmal neu sortiert haben werden nach den Updates, sind wir da nochmal einen Minischritt hochgegangen.
Und da muss man sagen, im Gegensatz zu Ødegaard, zu dem kommen wir später noch, hat er halt in den wichtigen Spielen die Führungsrolle übernommen. Das muss man so ganz klar sagen. Du hast gerade den 100er-Club angesprochen. Es gibt einen Spieler, der ist da jetzt neu mit dabei, und zwar Alexis McAllister. Plus 10 Millionen, gleiche Aufwertung wie Declan Rice, aber halt auf 100 Millionen Euro, ist der erste südamerikanische Premier League-Spieler überhaupt, der diese Marke jetzt geknackt hat. Du hast bei Rice von einem dynamischen 6er-8er gesprochen. Ich glaube, bei McAllister kann man das Gleiche sagen, oder?
Ja, ich würde aber auch sogar sagen, bei ihm kannst du einen 10er auch noch mit hinzufügen. Der kann wirklich alles spielen im Mittelfeld. Überragende Saison bei Liverpool, beim Meister, bei Argentinien ja sowieso auch eine große Rolle. Und dass er der erste Südamerikaner ist in der Premier League mit einem Marktwert von 100 Millionen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich war mir, bevor ich es nachgeschaut habe, eigentlich sicher, dass Coutinho schon erreicht hatte. Der war aber bei 90 Millionen. Ja, ich muss bei McAllister sagen, ganz ehrlich, ich glaube, wir werden dann nicht in den nächsten Podcast über 120, 130 Millionen oder so sprechen, aber die 100 Millionen ist der Schritt, den er jetzt auch definitiv machen kann, spiegelt auch sein Standing auch innerhalb der Premier League nochmal wieder. Und auch er hat jetzt nochmal den nächsten Schritt auf absolutem Top-Niveau gemacht.
Ja, absolutes Herzstück, wenn ich bedenke, wo der überall auf dem Platz eigentlich ist, also was der für Meter macht, was das Gegenpressing betrifft, was das Spiel mit dem Ball angeht. Also ja, schon sehr, sehr wichtig für das Spiel von Arne Slot und Liverpool. Und aber trotzdem muss ich sagen, ist das jemand, der auf eine gewisse Art und Weise bei den einem oder anderen Fußballzuschauer, glaube ich, noch deutlich unterm Radar läuft.
Das glaube ich auch. Ich glaube, er ist halt in dem Sinne jetzt nicht der auffälligste Spieler, der jetzt durch, keine Ahnung, durch Dribblings auffällt, der hier mal einen Rabona macht oder hier einen anderen Trick, einfach generell auch als Typ, glaube ich, jetzt nicht der extrovertierteste ist. Aber das ist ja auch relativ egal, sag ich mal. Letztendlich zählt, was für ein Paket du von ihm bekommst. Und das ist ja sehr zufriedenstellend, würde ich mal sagen.
Sehr zufriedenstellend ist, glaube ich, noch sehr, sehr nett ausgedrückt, beziehungsweise das ist noch sehr pessimistisch ausgedrückt, würde ich sagen. Ich glaube, da kann man noch euphorischer sein, auf jeden Fall. Aber mal gucken, wo es jetzt demnächst hingeht bei McAllister. Du hast ja schon angekündigt, wahrscheinlich eher nicht auf 120, 130, aber er hat jetzt die Marke der 100 Millionen Euro geknackt. Kurz darunter oder knapp darunter ist Moises Caicedo. Da geht es hoch von 80 auf 90 Millionen Euro, wird von Chelsea zum Spieler der Saison gewählt, hat sich da sehr, sehr gut etabliert und ich sage jetzt, glaube ich, nicht zu viel, aber mit die einzige, aber dafür, finde ich, kann man das Wort richtig bei ihm nennen, Konstante bei den Blues.
Ja, das stimmt. Also der hat wirklich die gesamte Saison wieder gezeigt, wofür er geholt wurde. Auch man muss ja auch hier bei dem Marktwert noch sagen, 90 Millionen sind viel, hören sich auch viel an, aber er hat auch schon mal 116 gekostet, ne? Also da muss man dann auch immer sehen, in was für Bereichen man in der Premier League eigentlich unterwegs ist, gerade bei den Top-Spielern. Wir sehen auch bei ihm einen weiteren Schritt nach vorn, wie du gesagt hast, sehr konstant, aber trotzdem noch diesen Schritt unter einem McAllister beispielsweise, wenn man mal das zentrale Mittelfeld so sieht. Ja, muss man schauen, wie es da weitergeht, ob es dann noch einen Minischritt hochgehen kann. Dafür müssen dann aber auch in der Champions League dann nächstes Jahr nochmal Leistungen kommen, die ihn da nochmal ein gewisses Schaufenster stellen oder auch nochmal auf dem Niveau sich auch nochmal zeigen. Aber ja, einer der konstantesten bei Chelsea, muss man definitiv so sagen.
Ich finde, da kann man ganz gut den Vergleich mal ziehen mit McAllister. Caicedo ist zwar vom Marktwert her drunter, hat aber halt von der Ablöse her deutlich, deutlich mehr gekostet als ein McAllister. McAllister ist Meister geworden, spielt Champions League. Caicedo ist halt ja in die Champions League eingezogen, hat die Conference League gewonnen, aber jetzt nicht Champions League gespielt. Dementsprechend noch ein bisschen drunter, aber man kann sie halt auf die Art und Weise schon, finde ich, ganz gut vergleichen, dass sie auf einem ähnlichen Niveau sind. Ich finde, man kann auch Argumente finden, dass man sagt, ein Caicedo muss auf Dauer vielleicht ein knapp drüber oder drunter, ist jetzt okay. Da kann man, finde ich, ja, sehr gut drüber diskutieren, aber man zeigt, glaube ich, dadurch, auf was es ankommt in der Marktwertfindung, dass man halt, ja, da Unterschiede haben.
Ja, das ist so ein Spieler, wo es auch darum geht, einen Bereich eher anzuzeigen. Also wie du schon sagst, ob es jetzt 85, 90, 95 sind, das ist eigentlich, es nimmt sich nicht viel im Gesamtpaket. 100 ist natürlich auch nochmal so eine Benchmark, so ein Meilenstein, ja, den man erstmal erreichen muss. Ja, dementsprechend sind wir da noch drunter geblieben. Aber ich geh mal über zum nächsten Spieler.
Okay.
Weil ich den jetzt ein Jahr lang falsch ausgesprochen habe, nachdem ich gehört habe, wie er sich selber ausspricht.
Okay, jetzt war ich gespannt.
Und zwar gehen wir nach Bournemouth. Da ist ein Abwehrspieler, den ich Dean Huijsen die ganze Zeit genannt hat. Und er selber sagt, er heißt Dean Huijsen.
Dean Huijsen, okay.
Ja.
Ich hätte ihn auch als Dean Huijsen jetzt angekündigt, aber dann freue ich mich, dass du mich belehrt hast und vielleicht hier auch den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, dass er Huijsen ausgesprochen wird. Ja, Bournemouth hat ihn jetzt verpflichtet für knapp unter 20 Millionen vor der Saison und jetzt geht er zu Real für 59 Millionen. Also absolute Top-Verpflichtung für den Premier League Club und einer, der besten Innenverteidiger der vergangenen Saison. So klar muss man das formulieren.
Das muss man so klar sagen. Er hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen am Anfang. Was ja aber auch für ein junges Talent auch völlig okay ist. Aber gerade als er reinkam, hatten sie auch diese ungeschlagene Serie gehabt, eine Zeit lang. Und ja, also was willst du mehr von einem jungen Verteidiger? Der Junge erinnert, je nachdem, wie man es nimmt, auch mal an einen Lucio, der sich auch mal den Ball nimmt und einfach mal an drei Leuten vorbeigeht, obwohl er ja auch nicht gerade von der körperlichen Statur jetzt so wirkt, als wäre er einer, der jetzt sehr mobil unterwegs wäre, sagen wir es mal so. Also er paart halt wirklich extrem interessante Profil eines Innenverteidigers eigentlich quasi in einem, dass er halt spielstark ist, aber auch physisch gut, groß. Der bringt schon sehr, sehr viel mit. Und ich glaube auch, dass Real jetzt auch zum guten Moment zuschlägt, dem er eine gute Premier League-Saison hatte, bevor der innerhalb der Premier League damit noch mehr Geld theoretisch gelockt wird, dass man da jetzt auch einen jungen Verteidiger hat, der aber auch direkt das Niveau spielen kann. Und er ist ja auch Spanier, das spielt für Spanien. Das dann passt dann für Real natürlich noch immer besser. Also das würde ich sagen, ist insgesamt eine Geschichte, die sich für alle Parteien gelohnt haben. Für Bournemouth, für Hausen, für Real Madrid. Einfach ein Top-Deal für alle Seiten.
Du sagst es, Win-Win-Win-Situation, so heißt es ja so schön. Und man muss sagen, wie gesagt, 59 Millionen Euro Ablöse, das ist schon happig, ein guter Transfergewinn von 40 Millionen einfach mal in einem Jahr. Da träumen viele Vereine von. Und wie gesagt, Bournemouth muss ihn nicht an die, in Anführungsstrichen, direkte Konkurrenz verkaufen in der Premier League, sondern halt zu Real Madrid. Du hast es schon angesprochen, er ist Spanier, geht nach Spanien, passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Ist, glaube ich, wenn man moderner Innenverteidiger googelt, glaube ich, oder die Definition sucht, kommt sein Bild, also das, du hast es schon angesprochen, egal ob es jetzt dribbelstark ist, ob es eine gute Spielöffnung ist, ob es das Kopfballspiel defensiv, offensiv ist, ob es das Zweikampfverhalten ist generell, taktisches Verständnis, da ist alles da und ich glaube, da können wir in den nächsten Jahren noch von einem ganz, also wir sprechen jetzt schon von einem sehr starken Innenverteidiger, aber ich glaube, wenn er genug Spielzeit bekommt, werden wir jetzt hier über einen der Top 3 Innenverteidiger der nächsten 5, 6, 7 Jahre sprechen.
Du, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst für die nächsten Jahre, wenn ich bedenke, dass Spanien einfach mal theoretisch die nächsten 14 Jahre mit Cubarsí und Hausen in einer Viererkette als Innenverteidiger ein Pärchen spielen kann. Und Asensio wäre jetzt für den Mann daneben in der Dreierkette jetzt auch nicht so verkehrt.
Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen Angst haben, ne? Wenn man dann nochmal weiter nach vorne geht und dann Lamine Yamal hat, der auch nochmal 14 Jahre spielen kann, wenn nicht sogar noch länger. Das Zeichen stehen jetzt nicht so schlecht für die spanische Nationalmannschaft, würde ich mal behaupten. Dann gehen wir weiter zu einem Spieler, der mich auch positiv überrascht hat, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass er nach seiner Wettsperre überhaupt wieder am Start ist oder so gut am Start ist. Und zwar reden wir von Sandro Tonali. Da geht es um 15 Millionen Euro nach hoch, wie Hausen auf den Marktwert von 60 Millionen. Für Newcastle eine sehr, sehr starke Saison gespielt, wie Isak auch, den EFL-Pokal gewonnen, die Champions League-Qualifikation geschafft und ein Anwärter auf das Premier League Team of the Season. Also der ist wieder sehr stark zurückgekehrt.
Der war ja auch schon mal bei 60 Millionen, als er zu Newcastle gegangen war. Da war er auch schon einer der Top-Mittelfeldspieler der Liga. Dann natürlich die Sperre, die du ja schon genannt hast, hat ihn da zurückgeworfen. Da sind wir ja auch mit seinem Marktwert deutlich runtergegangen. Aber immer in dem Wissen, sobald er wieder zurückkommt, ist die Chance sehr groß, dass der recht schnell wieder daran anknüpfen kann, was er vorher gezeigt hat. Und das ist einfach für mich auch wirklich einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League. Allgemein finde ich, wo wir auch vorhin über Newcastle schon gesprochen haben, dieses Mittelfeld, einfach Bruno Guimarães, Tonali und Joey Linton. Ich glaube, das ist, glaube ich, mit das physisch stärkste Dreier-Mittelfeld, was du haben kannst. Und trotzdem können alle mit dem Ball umgehen. Und da ist Tonali auch ein sehr wichtiger Part für und ist dementsprechend auch wieder mit dem Marktwert wieder hochgegangen.
Wir waren gerade beim jungen Hausen und gehen jetzt rüber zum jungen Miles Lewis Skelly. Der ist jetzt nämlich hinter Cubarsí und Leny Yoro der wertvollste U20-Verteidiger der Welt. Und der wertvollste U20-Linksverteidiger der Welt hat da nämlich Jorel Hartu überholt. Da geht es hoch um 17 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro.
Ein absolutes Top-Talent, muss man sagen. Ich bin froh, weil wir haben die Saison-Predictions bei Instagram gemacht und da durfte ja jeder Admin einmal sagen, so, wer wird Champions
Lass
League-Sieger,
mich
wer wird.
raten, du hast Miles Lewis Scally als größtes Talent oder Durchbruchstalent genannt?
Ja, ich hatte drei Talente, die Durchbruchssaison haben werden, genannt. Da hatte ich Luis Scally, Rodrigo Mora, der gerade bei Porto durch die Decke schießt, und
Ja.
Kamada von Milan, der jetzt noch nicht so viele Chancen bekommen
Aber
hat.
2 von 3 ist eine gute Quote.
2 von 3 ist eine gute Quote. Und ja, also ich finde, bei Luis Scally finde ich eigentlich am beeindruckendsten, wie selbstbewusst der Junge spielt. Also der hat wirklich, wie man so schön sagt, Eier in der Hose. So, der geht auch einfach ins Dribbling, geht nach vorne, Linksverteidiger, ist ja eigentlich gelernter Sechser. Also hat auch eigentlich diese ganzen Qualitäten, die man auch im Mittelfeld bringt. Der ist, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht so sieht, der ist auch physisch ganz schön stark. Also gerade im Zweikampf kann der sich ganz schön gut durchsetzen, auch wenn er nicht gerade der Größte ist. Technisch sowieso, wie eigentlich alle diese Top-Talente aus diesen Premier League Nachwuchsleistungszentren. Technisch kann der eh alles. Und ja, sehr, sehr, sehr guter Spieler. Und da ist ja auch jetzt schon bei der Nationalmannschaft gewesen, hat auch direkt beim Debüt getroffen. Man weiß ja bei Arsenal immer nicht, wer ist das größere Talent, Enzonery oder
Ja.
Luis Scally.
Man guckte halt häufiger eher auf die Offensivspieler so, aber
Ja.
Miles Lewis Scally ist jetzt das Beispiel dafür, dass man halt auch ganz gut mal auf Defensivspieler gucken kann. Hat ja auch schon teilweise dann auch so ein bisschen als verkappter Sechser gespielt, so wie es Trent Alexander-Arnold bei Liverpool gemacht hat. Also der ist jetzt auch nicht nur an die Linksverteidigerposition gebunden, sondern ist da auch nochmal flexibel einsetzbar, weil er halt einfach diese gute taktische Ausbildung genossen hat.
Ja, also ich bin auch gespannt. Also es wird wahrscheinlich dann auf der Linksverteidigerposition dann auch nochmal wieder diesen Kampf geben, Calafiori oder Luis Scally. Und ich bin mir nicht sicher, ob Calafiori, wenn er jetzt fit ist, auch ihn verdrängen wird zur kommenden Saison. Wird spannend.
Ja, also ich glaube, da hat Arsen nicht so richtig selber mit gerechnet, dass Luis Scally jetzt so direkt durchstartet, weil sonst hätte man jetzt ja nicht Calafiori vor der Saison für so viel Geld verpflichtet. Also ja, eine selbst erstellte Baustelle, sagen wir es mal so, im positiven Sinne. Aber ja, da hat Arsen zumindest jetzt keine Sorgen in der nahen Zukunft bezüglich der
Ja.
Qualität auf dieser Position. Das war es soweit mit den Aufwertungen. Es gibt aber natürlich auch genügend Abwertungen bei diesen 539 Änderungen in diesem Update, bei denen es zum Teil auch ziemlich weit runtergeht. Und wir wollen jetzt mal auf 6 Spieler schauen, die an Marktwert verlieren. Und da starten wir mit Erling Haaland, ein Minus von 20 Millionen und ist damit, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht der größte Verlierer. Also es gibt noch Spieler, da geht es weiter runter. Das ist schon mal eine Ansage. Er ist nicht mehr jetzt der wertvollste Spieler der Welt.
Ich muss ehrlich gestehen, es tut mir ein bisschen weh, auf einer gewissen Art und Weise, weil es auf den ersten Blick kann ich es verstehen, wenn es für den einen oder anderen ein bisschen extrem wirkt. Ich habe eben schon angedeutet, wir haben die Spitze ein bisschen umstrukturiert. Kann ich natürlich jetzt noch nicht zu viel verraten, weil noch andere Updates kommen. Ich glaube, wenn ich sage, dass da ein anderer Spieler alleine oben stehen wird nach den Updates und wir sie jetzt schon sehen, dass Haaland runtergeht, glaube ich, kann man sich eigentlich schon denken, wer es ist, ohne dass ich den Namen sage.
Ihr könnt ihn natürlich vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch sicher seid.
Ja, also es wird einen neuen wertvollsten Spieler der Welt geben, nach allen Updates in den Top 5 liegen. Aber grundsätzlich muss man bei Haaland einfach sagen, er hat natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Saison mit 22 Toren in der Premier League in 31 Spielen. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite muss man auch wiederum sehen, er hat halt diesen Status des wertvollsten Spielers der Welt gehabt. Es war ja geteilt mit Vini Junior, wo auch was passieren könnte. Und man muss auch immer gucken, von wo kommt er her. Ne? Ich meine, er hatte diese absolute Fabelsaison in seiner ersten, wo er mehr Premier League Tore als Spiele hatte, wo er sie zur Champions League geschossen hat. Danach die Saison war immer noch top, aber ein Tick schlechter. Und die Saison jetzt auch durch Verletzungen auch nochmal einen Tick schlechter. Das heißt, wir sprechen immer noch über dieses absolute Top-Niveau. Deswegen ist er ja auch noch deutlich über Isak oder anderen Stürmern noch drüber. Aber du musst natürlich, wenn du der wertvollste Spieler der Welt bist, ja auch irgendwo dann deine Werte halten, die dich dahin gebracht haben im
Ja, er hat
gewissen
halt eine
Sinne.
Benchmark gesetzt und an der wird er jetzt halt gemessen.
Ja, und die
Ist halt sehr
Schale
hoch.
für ihn fast schon fast schon unmöglich ist, für die meisten Spieler unmöglich ist, zu erreichen, wird für ihn schwierig. Und ich will jetzt auch gar nicht so diese auf das Alter an sich angehen. Er hat ein Top-Alter für einen Stürmer, wird 25 jetzt diesen Sommer. Aber man muss ja auch sagen, sein Aufschwung kam ja auch gerade in dem Alter, wo er noch als Talent galt. In dem Sinne, jetzt ist er, also vom super, super, super Talent hat er sich zum super, super Star entwickelt. Aber für 200 Millionen reicht es uns aktuell erstmal nicht. Mal schauen. Ich glaube, wir können ihm alle wieder zutrauen, dass der super in die Saison startet. Und
absolut.
Dann kann man wieder über höhere Werte reden. Aber das ist eine Abwertung auf, ja, auf sehr hohem Niveau, sag ich mal.
Klingt halt hart, wenn man jetzt sagt, das geht um 20 Millionen runter, aber er hat halt auch einfach diese 200 Millionen, von denen man halt dann abziehen kann bzw. ja, muss. Du hast schon angesprochen, er hat jetzt 5 Spiele verletzt gefehlt in der Rückrunde, hat aber halt, wie gesagt, seit dem Jahr 2025 nur 8 Premier League-Tore gemacht. Und das ist dann schon für einen Spieler seiner Klasse ein bisschen zu wenig, muss man einfach sagen. Dementsprechend geht es da, wie gesagt, runter. Einer oder ein Spieler, der eine noch enttäuschendere zweite Saisonhälfte hatte, ist Cole Palmer. Der war ja in der Hinrunde sehr, sehr, sehr im Hype. Da ging der Marktwert rasant nach oben auf 130 Millionen. Den kann er jetzt aber nicht halten. Da geht es wieder um 10 Millionen Euro runter auf 120 Millionen. Er hat nämlich seit dem 14. Januar nur ein einziges Tor in der Premier League geschossen und das war ein Elfmeter.
Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, man muss Palmer nicht nur an Toren messen.
Absolut, nein, nein, nein.
Ich sag mal so, ich glaube, er wünscht sich auch manchmal nochmal einen anderen Stürmer vor der Nase als Nicolas Jackson, um es mal so zu sagen. Jetzt im Conference League Finale hat er ja auch wieder seine Qualität gezeigt, hat wieder das Spiel quasi gedreht, wobei man das auch auf Conference League Niveau erwarten muss, gerade bei so einem Spieler. Ja, er ist immer noch ein absoluter Topspieler, das muss man sagen. Hier geht's aber auch hier wieder, muss man dann feststellen, er hat jetzt auch seinen Marktwert bekommen, als er diese extrem gute Phase hatte, wo natürlich auch im gewissen Sinne klar war, dass er das nicht 1:1 halten kann. Aber es gibt jetzt schon Unterschiede zwischen der Hinrunde und der Rückrunde quasi. Da haben wir jetzt den kleinen Trend angezeigt, der leicht negativ war. Aber auch hier muss man sagen, wir reden immer noch über ein extrem hohes Niveau.
Auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, das sollte jetzt nur ein kleines Aufzeigen des Trends sein. Wenn er jetzt angenommen 5 Buben gemacht hätte, weiterhin nochmal ein paar Vorlagen. Chelsea hatte, muss man ja auch sagen, die ganze Chelsea-Mannschaft hat in der Premier League in der Rückrunde nicht so performt. Die waren zwischenzeitlich nur 2 Punkte in Liverpool und sind jetzt, glaube ich, mit, keine Ahnung, 15 Punkten Abstand dahinter gelandet. Also hätte er ansatzweise, also es war klar, du hast ja gesagt, er kann diese Leistung im Normalfall aus der Hinrunde nicht halten oder weiterhin auf dem Niveau zeigen. Aber selbst wenn es ein bisschen schwächer gewesen wäre, hätte man ihn einfach auf 130 gelassen. So, hätte es ja keinen Grund gegeben, ihn abzuwerten. Aber weil es halt so schon deutlich, deutlich schwächer war, wollte man jetzt halt hier nochmal einen kleinen Trend aufzeigen.
Genau.
Weiter geht's, oder wir gehen zurück zu Man City, und zwar zu Rodri, dem Ballon d'Or-Gewinner. Da geht's ebenfalls runter im Marktwert. Hat ja seinen Kreuzbandriss jetzt hinter sich gelassen und wieder sein Comeback gefeiert. Nichtsdestotrotz geht's runter um 20 Millionen von 130 auf 110 Millionen Euro. Jetzt denken natürlich viele, warum, hatte doch einen Kreuzbandriss, hat nicht gespielt, er ist Ballon d'Or-Sieger, warum soll man ihn jetzt so viel abwerten? Du darfst die Gründe nennen.
Ja, letztendlich ging Rodri runter, weil er natürlich auch seinen Wert bekommen hatte, als er nochmal ein Jahr jünger war, als er in seiner Prime war, als er den Ballon d'Or gewonnen hat als Mittelfeldspieler, dass er dann direkt danach quasi ausfällt mit einem Kreuzbandriss, so war jetzt auch nicht so absehbar. Letztendlich muss man sagen, hat er jetzt nochmal sein Comeback gegeben, aber der hat jetzt ein Jahr lang nicht gespielt, quasi. Deshalb mussten wir da in Verbindung mit seinem Alter halt runtergehen, dass er halt Schritte nach unten macht, auch altersbedingt. Der knackt jetzt bald er geht auch auf die 30 zu. Extrem. Das heißt, es werden auch weitere Altersabwertungen folgen demnächst. Aber irgendwann muss man anfangen, die Schritte zu gehen.
Ich nehme jetzt mal vielleicht ein paar Kommentare vorweg, die sagen, 29 oder 30, das ist ja noch kein Alter. Ja, sind wir bei euch. Das ist vom Fußballerischen vielleicht auch das beste Alter, was man haben kann. So Ende 20, Anfang 30, Ende 20, sag ich mal so, weil man die meiste Erfahrung hat und körperlich immer noch gut in Schuss ist. Aber auf dem Transfermarkt wird ab 30 und Co. halt deutlich weniger bezahlt für Spieler als halt mit Anfang, Mitte 20. Das ist einfach logisch. Da müsst ihr in Anführungsstrichen nur auf die Statistiken gehen, wo ihr die Transferrekorde euch angucken könnt. Und dann sieht man halt, dass für Spieler 30 plus halt deutlich weniger ausgegeben wird. Da ist natürlich mal so ein Ronaldo ist dabei, ein Casemiro ist dabei. Ja, da gibt es immer bestimmte Faktoren, die dafür sprechen, dass halt so viel ausgegeben wurde. Bei Ronaldo wurde halt komplett der Name bezahlt. völlig logisch beim Wechsel zu Juve. Bei Casemiro war es einfach United, die einfach auf dieser Position was machen wollten und dann einfach zu dem Zeitpunkt aber auch einen fünffachen Champions-League-Sieger geholt haben von Real Madrid. Natürlich wurde es dann auch teuer. So, das muss man immer nochmal dann mit ins Auge ziehen und mit betrachten, dass halt, wie gesagt, für Spiele ab einem gewissen Alter nicht mehr so viel bezahlt wird. Deshalb, es klingt natürlich hart, wenn man sagt, der ist 29, der ist fast 30, da müssen wir runter, aber man muss es halt machen. Nichtsdestotrotz ist Rodri immer noch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Sechser auf der Welt, keine Frage.
Definitiv.
Dann gehen wir jetzt weiter zum größten Verlierer des Updates. Wir hatten jetzt zwei Spieler, die 20 Millionen Euro an Wert verloren haben. Es geht noch schlimmer. Und es geht auch in Sachen Leistung noch schlimmer. Und zwar ist die Rede von Phil Foden. Da gab es ja immer die Diskussion jetzt zuletzt in den Updates mit dem Vergleich zu Musiala und Wirtz. Er war jetzt knapp drunter, 10 Millionen Euro drunter. Jetzt ist er 40 Millionen hinter den beiden, denn er verliert um 30 Millionen, ist aber noch oder bleibt noch im 100er Club mit genau 100 Millionen Euro Marktwert.
Der Schritt war definitiv jetzt notwendig. Vielleicht ist er sogar eins der Sinnbilder von der in Anführungsstrichen schwachen Man City-Saison.
Ich habe genau das in meinen Vorbereitungen stehen. Ich habe geschrieben, quasi das Sinnbild für die schwache City-Saison.
Ja, die sie ja jetzt noch in der Liga ein bisschen gerettet haben. Aber wenn man schaut, dass der quasi seit Mitte März, beziehungsweise eigentlich schon Ende Februar, quasi kaum noch in der Startelf stand bei City in der Premier League. Zwei Spiele sehe ich hier gerade und sogar in vier Spielen, die überhaupt nicht gespielt hat. Da muss man sagen, das ist ein extremer Verlust des Standings, sag ich mal. Weil das kannte man jetzt vorher nicht, dass er so außen vor steht. Grundsätzlich ist er aber immer noch Spieler, der ja auch wenn ich jetzt hier wieder das Wort Standing nehmen muss, noch immer noch über anderen Spielern steht. Deswegen sind wir auch bei den 100 Millionen noch geblieben. Das war dann so der Rettungsanker quasi, dass man sagt, er gehört grundsätzlich immer noch in diesen Bereich rein, aber er ist jetzt auch weit davon entfernt von anderen Spielern wie ein Saka beispielsweise, der deutlich über ihm steht, oder Wirtz Musiala. Er steht auch unter Palmer jetzt. Das war uns auch nochmal wichtig. Jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Ich traue ihm zu, dass der nächste Saison einfach komplett wieder angreift und seine beste Form zeigt. Wenn es aber so weitergeht wie jetzt, dann werden die nächsten Schritte schon bald folgen.
Die letzte Torbeteiligung in der Premier League war Ende Januar, ein Tor gegen Chelsea. Also es liegt schon sehr, sehr weit zurück. Du hast schon die Gründe genannt. Ist natürlich schade, weil das ist ein Spieler, der so viel Qualitäten mit dem Ball, also technisch so versiert. Der war letzte Saison noch Spieler der Saison in der Premier League. War der mit der wichtigste Spieler bei City. Und ja, hat jetzt leider gerade so ein Tief, was er durchleben muss. Aber nichtsdestotrotz, man weiß, von wo er kommt, was er kann. Und dementsprechend kann es natürlich auch, wie du gesagt hast, wenn er jetzt wieder eine gute Saison spielen sollte, genauso schnell wieder nach oben gehen. Aber jetzt musste man deutlich diesen Trend zeigen. Ich weiß noch, dass er im Zwischenupdate, egal ob es jetzt auf der Website war bei uns oder auch hier im Podcast unter den Kommentaren, schon eine stärkere Abwertung gefordert wurde. Ich glaube, da sind wir damals von 10 runter, also von 140 auf 130. Und mit dem Wissen halt, es ist ein Zwischenupdate. Wenn das jetzt aber so schlecht bleibt, dann wird es halt deutlich drastischer. Und jetzt habt ihr gesehen, das ist nicht nur was Dummes dahergerede, sondern das wird dann auch so gehandhabt, wenn es dann nicht läuft, dass es dann auch drastischer runtergeht. Hier in dem Fall um 30 Millionen bei Phil Foden, größter Verlierer des Updates. Ebenfalls ein Verlierer des Updates und dementsprechend nicht mehr im Club der 100er ist Martin Ødegaard. Da geht es nämlich runter von 100 um 15 Millionen auf 85 Millionen. Ich sag mal so, die Kritik der Arsenal-Fans wächst von Spiel zu Spiel immer so ein bisschen, so unterschwellig läuft die sie so im Hintergrund mit dabei, weil es ist ja der Kapitän und eigentlich ist er ja gut, aber der wird kritisch gesehen aufgrund seiner Leistung in den großen Spielen vermeintlich. Wir haben jetzt schon bei Declan Rice angesprochen. Jetzt in den Champions-League-Partien gegen Real war Declan Rice der Spieler, der das Zepter an sich gerissen hat. Und Ødegaard als Kapitän war halt eher vermeintlich mehr so ein bisschen der Mitläufer. So, also er ist immer noch auf Top-Niveau, keine Frage. Aber auch da hat man jetzt schon deutlichen Trend zu sehen bekommen.
Ja, also man muss bei Ødegaard einfach sagen, er hatte schon stärkere Phasen insgesamt gehabt. Konnte auch Arsenal seinen Stempel mehr aufdrücken. Ich glaube, er leidet auch ein bisschen darunter, dass Arsenal keinen
Stürmer hat.
Ich wollte eigentlich vernünftigen Stürmer sagen, aber letztendlich haben sie aktuell gar keinen Stürmer.
Richtig.
Ja, ist halt auch sehr abhängig auch von seinen Mitspielern, die auch auf seine teilweise wirklich sehr, sehr kreativen Ideen vorne auch das umsetzen können, quasi oder in Tore ummünzen können. Ja, man muss auch hier sagen, er ist etabliert und gerade jetzt hätte man auch in dieser Saison erwarten können vom Kapitän, dass da nochmal das Team aufs nächste Level quasi gezogen wird. Das war jetzt für seine Verhältnisse dann doch eher eine enttäuschende Saison. Auch wenn du jetzt schon gesagt hast, das Niveau, was er eigentlich hat, sieht man ja oder sieht man die meiste Zeit ja schon, aber da geht schon noch mehr.
Man kann jetzt sagen, in Anführungsstrichen hat er nur 3 Premier League-Tore und 8 Assists gehabt. Andere sagen, 11 Torbeteiligungen in der Premier League für einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler ist okay. Es ist aber an sich trotzdem schon enttäuschend, kann man sagen, wenn man sieht, was für Torbeteiligungen er die letzten Jahre hatte. Letztes Jahr 19, das Jahr davor 22 und weniger Torbeteiligung hatte er nur in seiner Debütsaison bei Arsenal. Also da hat man halt schon gesehen. Ja, wie du gesagt hast, da fehlt halt auch der richtig gute Stürmer, der dann vielleicht die ein oder andere Szene, den ein oder anderen Ball verwandelt hätte, dass er noch mehr Vorlagen gehabt hätte, aber in Sachen Torgefälligkeit hat er auch schon ein bisschen eingebußt. Ein Spieler, der eigentlich in Sachen Torgefälligkeit nicht eingebußt hat, sondern zahlenmäßig seine beste Premier League-Saison gespielt hat, mit 13 Toren und 7 Vorlagen in der Premier League, geht trotzdem runter in Sachen Marktwert. Und zwar Luis Diaz. Da geht es runter um 15 Millionen Euro von 85 auf 70 Millionen.
Ja, bei Diaz ist es eine Mischung aus dem Alter und seinen Konkurrenten quasi weltweit gesehen. Also ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es gibt einige Flügelspieler in Europa, die jetzt noch ihn überholen werden in den nächsten Tagen, in den nächsten 2 Wochen, in den nächsten Updates, sozusagen gesagt haben, okay, er ist zwar immer noch ein sehr guter Spieler, was man ja auch diese Saison gesehen hat, aber es gibt schon noch einige, die ihn überholen. In dem Sinne, deshalb ging es hier runter. 85 Millionen wirkt uns dann auch ein bisschen viel, wie gesagt, gerade auch im Vergleich zu den anderen. Es wird klarer, wenn man die nächsten Tage abwartet und immer wieder reinschaut, was bei den anderen Spielern passiert. Ich glaube, einige Spieler fallen dann da direkt in, oder sind direkt im Kopf, wenn man sagt, die müssten noch über ihm stehen. Problem haben wir allgemein ja auch bei Flügelspielern. So erst 28,5 wird 29 demnächst. Das ist eine Position, wo man auch sieht, die ist sehr ja, geschwindigkeitsabhängig. Und da gehen auch viele Spieler so langsam ab 28, 29 auch, ja, geht es langsam ein bisschen runter, auch was die Leistungen angeht. Auch wenn er das Gegenbeispiel auf der anderen Seite hat, auf rechts mit
Ich finde,
Sarah.
das wieder das beste Beispiel für der Marktwert ist nicht reine Leistungswert. Weil sonst könnte man meinen, der hat jetzt seine beste Premier League-Saison gespielt. Lass ihn doch einfach nochmal aufwerten. Ja, so einfach ist das halt eben nicht. Da spielen halt super viele Faktoren rein. Den Link zur Marktwertdefinition können wir euch auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen, was da alles mit reinspielt. Es sind sehr, sehr, sehr viele Faktoren. Und dementsprechend geht es dann halt da auch für einen Luis Diaz trotz seiner zahlenmäßig besten Premier League-Saison nach unten. Ich habe nochmal aufgeschrieben, er verliert seinen Platz als zweitwertvollsten Spieler des Jahrgangs 1997. Vor ihm war vorher Lautaro Martinez, er auf 2. Und da geht es jetzt weiter runter. Und vor ihm sind dann jetzt auch noch Bruno Guimarães, Barella, Marcus Thuram und Ousmane Dembélé. Ich glaube, da ist er dann auch erstmal ganz gut einsortiert.
Ja.
Dann sind wir jetzt auch schon nach etwas mehr als einer halben Stunde am Ende angekommen. Ihr könnt natürlich gerne wieder eure Meinung zu den neuen Marktwerten in die Kommentare schreiben und den Podcast gerne mit 5 Sternen bewerten, wenn er euch gefallen hat. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da geht es weiter mit den Bundesliga-Marktwerten. Versuchen natürlich auch so nochmal eine normale Folge zu Transfers und Gerüchten für euch aufzunehmen. Freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und verabschieden uns ins Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.